Live in Mixtapes.
Heute findet jede Zeitung größere Verbreitung durch Musikkritiker. Und so habe auch ich die Ehre und mach jetzt Karriere als Musikkritiker. Ich hab zwar keine Ahnung, was Musik ist, denn ich bin beruflich Pharmazeut. Aber ich weiß sehr gut, was Kritik ist. Je schlechter, umso mehr freuen sich die Leute. Es gehört zu meinen Pflichten, Schönes zu vernichten als Musikkritiker. Sollte ich etwas Schönes finden, muss ich's unterbinden als Musikkritiker. Mich kann auch kein Künstler überlisten, da ich ja nicht verstehe, was er tut. Drum sag ich von jedem Komponisten, erst nachdem er tot ist, ist er gut. Ja, endlich habe ich einen Posten und die Zeitung lässt es sich was kosten.
Hallo Lukas.
Ja, servus Christian.
Du bist ja ein Künstler, du hast ja Kunstwerke geschaffen als Musiker. Wie ist es dir ergangen mit Kritik daran? Hast du, wurdest du manchmal ungerechtfertigt dafür kritisiert?
Ungerechtfertigt. Ich war immer sehr interessiert daran, was die Leute schreiben. Und habe das dann, weil ich damals, glaube ich, auch noch sehr jung war, dann immer sehr ernst genommen. Ich glaube, wenn man älter wird, nimmt man das vielleicht nicht mehr so für bare Münze. Und habe das dann versucht, auch wenn das wer geschrieben hat, was ich selbst noch nicht darin erkannt habe, darin zu erkennen. Sozusagen ein Hakel drunter zu machen. Jetzt würde ich es vielleicht anders sehen.
Ich habe da zwei Beobachtungen bei mir gemacht. Einerseits, je besser die Kritiken waren für unsere Platten, desto mehr gleichzeitig parallel ist das Interesse vom Publikum gesunken an unserer Musik. Mir waren Kritiken immer wahnsinnig wichtig. Also ich hätte ein extrem gutes, extrem gut besuchtes Konzert, glaube ich, getauscht gegen eine gute Kritik von einem Kritiker, der mir wichtig war.
Aber das Schlimmste war, kann ich mich erinnern, die letzte Platte ist eine Platte, die gar nicht kritisiert worden ist. Und das war das Schlimmste eigentlich. Ne?
Oder eine Kritik ist gekommen zwei Jahre später. Und ja, die Kritik war so schlimm, als ob es neu war.
Das ist für die Fisch, ne?
Ja, das war irgendwie, ja. whatever. Aber wir werden heute sprechen über das Verhältnis Künstler zum Kritiker und Kritiker zum Künstler. Und wir haben da eingeladen den Sebastian Fasthuber. Hallo.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Wir führen das gerade per Ferngespräch. Also wir sitzen in Wien und du sitzt in Wels, wo du lebst und du bist ja auch Literat. Du hast nämlich einen Stadtführer über Wels geschrieben.
Nein, ich bin kein Literat. Also Literaturkritiker gerne. Literat, wenn ich einen Roman schreiben würde, und bitte, es möge nie passieren, dann Literat. Ansonsten, es war einfach ein ganz einfach zu realisierendes, zu recherchierendes Sachbuch. Und ich wollte einmal ein Buch geschrieben haben, schauen, wie das ist, arbeitsaufwandstechnisch, aber mir selber eine Geschichte ausdenken und mich dann vielleicht auch unter der Kritik auszusetzen damit, lieber nicht. Denn die meisten Kolleginnen und Kollegen, viele Journalisten und auch viele Literaturkritiker, früher oder später schreiben sie alle einen Roman und dann ist man selbst als Kollege damit befasst und muss darüber was schreiben und es ist furchtbar, weil meistens es ist vielleicht okay geschrieben, aber es ist aus einer Position herausgeschrieben, die schon zu wissend ist meistens und dann auch nicht so interessant und loben kann man es nicht wirklich. Man steht oft in einem Naheverhältnis, man kennt sich. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ich finde es da eigentlich gut, wenn man die Lager und die Rollen ein bisschen trennt.
Aber jetzt, wo du das sagst, stimmt, es sind alle Kritiken über Bücher von anderen Journalisten, sind immer so ein bisschen hoppatatsch.
Man will nicht zu sehr auf die Füße treten und ja, so ist es dann auch. Ja.
Da habe ich entdeckt, es gibt ein neues Phänomen, ich glaube vor allem in Amerika, nämlich das Blurben. Was? Das ist wenn Kollegen, also sozusagen Verlagskollegen, Literaten, andere Literaten.
Genau, also neu ist es bei uns jetzt in den letzten Jahren, in Amerika gibt es schon lange, die haben es dann geschafft, auch schon vor 20 Jahren schon jüngere Autoren, dass sie Thomas Pynchon aus seinem Exil quasi herausholen und der hat gern für junge Autorinnen und Autoren was geschrieben. Und bei uns haben das die Verlage erst in den letzten 5, 6 Jahren entdeckt. Jetzt ist ja zum Beispiel Clemens Setz auf jedem zweiten Buchrücken, aktuell taucht die Babi Markovic jetzt überall auf. Also wer halt gerade selber gut läuft, wird dann auch angefragt dafür. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Und es hilft, glaube ich, mehr im Buchverkauf als jede Rezension, das muss man auch sagen.
Das ist wie ein Algorithmus, ne? Wenn man von einem Autor zum nächsten springt. Ne?
Ja. Ich habe mir jetzt kürzlich ein Buch gekauft von irgendwem, weil hinten drauf gestanden ist, der Stephen King hat gesagt, das ist gut.
Ich müsste tatsächlich die Autoren, Autorinnen, die das machen, einmal dazu befragen, wie das läuft, weil ich kann mir zum Beispiel bei der Bami Markovic nicht vorstellen, dass die das einfach, ich meine, da gibt es, glaube ich, kein oder kaum ein Geld für sowas. Die haben das Buch im vorab schon bekommen oder Teile davon und finden das halt wirklich gut, glaube ich, ja, meistens. Und Stephen King wird, sagt das auch nicht zum Spaß, sondern der wird irgendwie pushen, möglicherweise.
Aber du hast jedenfalls gesagt, ein Reiseführer über Wales ist keine Literatur. Man, über das könnte man auch schon diskutieren. Weil, aber,
das stimmt aber, eigentlich. So schlecht ist er nicht geschrieben, nämlich. Also ich nehme alles zurück, stilistisch ist das schon. Ist das na, schon.
Literatur ist ja alles, was man was geschrieben ist und was man nicht gleich weg hat. Oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es so eine Definition.
Gebrauchsliteratur, sagen wir so. Gebrauchsliteratur. Es gibt ein Hotel in Wales, den Hauser in der Innenstadt, möchte ich lobend erwähnen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die haben wirklich in jedem Zimmer haben die dieses Buch quasi liegen. Und das die Gäste, die halt oft vor irgendwo anders kommen für Messen und was alles in Wales stattfindet, dass die sich die Stadt so ein bisschen erlesen oder ergehen können damit. Und das finde ich super. Ich warte immer darauf, dass endlich der Verkauf ist nicht so schlecht gegangen, aber ich warte auf dass die erste Auflage vergriffen ist und dass man endlich einmal eine neue Auflage, weil es gibt natürlich, es hat sich schon wieder so viel geändert. Und ich würde das gern ein bisschen überarbeiten.
Wir reden heute über das Verhältnis Künstler und Kritiker und wir haben ja immer unsere Playlist, also unser Mixtape zu der ganzen Sache.
Ja, hör mir endlich schlechte Musik jetzt bitte.
Es ist, finde ich, eine ganz besondere Playlist heute, weil es sind zum Teil sehr gute Künstler, aber es sind immer Künstler, die kritisiert werden und sich dann an die Kritiker wenden und das ist eine Playlist, die ist irgendwie... Man merkt, die meisten Lieder sind unfertig, in dem Sinn, dass sie aus einem Affekt geschrieben wurden. Und die sind dann irgendwie besonders aggressiv oder besonders beleidigt oder besonders direkt. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass in diesen Liedern, dass die sehr ungefiltert sind. Mhm. Und das macht es eigentlich interessant, ja, finde ich. Und also das sozusagen, diese Lieder, wo sich die Künstler an die Kritiker wenden, soll das ein bisschen spiegeln, wo wir drüber sprechen. Und dich haben wir eingeladen, weil du bist ja sowohl Literaturkritiker als auch Musikkritiker und beides.
Großteils beim Falter, schon immer wieder mal was anderes, aber die 70-80% meiner Arbeit, ja. So 4 Tage die Woche ist Falterarbeit, kann man sagen. Ja, ich diverse österreichische Medien immer wieder auch schon gemacht, aber jetzt hat sich das ziemlich auf das hinzentriert, genau. Mhm.
Also wir haben jetzt als Intro gehört schon ein Lied, nämlich von Georg Kreisler, der Musikkritiker. Das ist ja relativ klar verständlich, worum es da geht. Also da ist das ist einfach ein Lied über einen Musikkritiker und es steht im Wesentlichen, wird über den gesagt, dass er eigentlich von Musik, dass er Musik eigentlich hasst und trotzdem über das schreibt, weil es ihm halt irgendwie Spaß macht. Also sozusagen ein bösartiger Zugang. Und jetzt, glaube ich, beginnen wir mit dem berühmtesten Lied, wo sich ein Musiker an einen Musikkritiker wendet, allerdings auch mit einem sehr unverständlichen Lied, nämlich von
Bob Dylan.
Bob Dylan, genau. Ballad of a Thin Man heißt es. Das ist vom Highway 61, oder?
Ich glaube, ja.
Ja, also vom...
Auf das Gegenstück von Like a Rolling Stone wird es immer so gesehen.
Ja? Also vom disruptivsten Album von Dylan.
Sehr surreal geschickt, ja. You walk into the room with your pencil in your hand, you see somebody naked in you. You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Also Kunstwerke, Literatur oder Musik, gibt es da eine Lehre, wozu es das eigentlich gibt? Also was die Funktionen sind von Kritik an Musik oder an Literatur, also was das für einen Sinn macht sozusagen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also eine Lehre davon ist mir nicht untergekommen. Es ist so, dass sich die Kritiker teilweise selbst, wenn sie ja halt einen universitären Background haben oder auch da noch arbeiten, theoretisch damit befassen. Aber es gibt weder eine Lehre noch habe ich, es mag eine Geschichte der Literaturkritik geben, das Ganze hat begonnen in der Zeit der Aufklärung, also 1700 irgendwas. Eine Lehre, wo sie hinführen soll und was sie erziehen sollen, gibt es in dem Sinne nicht. Nein.
Ist es vielleicht so, dass Kritik, oder hast du das Gefühl, dass Kritik, Literatur oder Musik verändert? Oder ist es zu naiv gefragt, dass ein Künstler wird nicht darauf warten, dass irgendjemand ihn kritisiert, damit er sich daran orientieren kann? Aber gibt es da irgendeine Rückkopplung, einen Rückkopplungseffekt, dass Kritik eine Tendenz vorausgibt und dann sozusagen das Werk dem folgt?
Mag in ganz einzelnen Fällen mag das passiert sein, mag es geben. Ich hoffe es nicht, dass man sich so beeinflussen lässt. Also man kriegt manchmal Rückmeldungen punktuell, okay, dass man Autor freut sich, dass dieses oder jenes im Buch erkannt wurde oder so in der Kritik, aber dass das irgendwas, das sind, glaube ich, viel zu hochtrabende Ideen. Ja.
Ja. Wobei der Marcel Reicher-Nitzky hat mal geschrieben, die Hauptfunktion der Literaturkritik ist, dass man so ein bisschen Angst verbreitet und dass sich die Autoren dann mehr anstrengen. Mhm. Also sozusagen, dass man sagt, ich schreibe das jetzt und wenn es nicht gut ist, kriege ich vielleicht eine schlechte Kritik, also muss ich mir mehr anstrengen.
Aber das ist ja der alte Kritiker, der Ranitzky, sowas gibt es ja quasi nicht. Wobei, jemand, der sagt, gute Literatur, stempelt, das ist ja vorbei. Ne,
genau, Zeit, oder? Also bei Ranitzky wäre, glaube ich, die Hauptidee von Kritik gewesen, dass er wirklich seine Autoren, die er für wichtig hält, behandelt und vorne hält, nämlich schon aber nicht mit der Idee, dass die jetzt erfolgreich sein sollen, sondern schon mit der Idee, dass die später dann dem Kanon angehören sollen, dass das was Bleibendes sein soll. Ja. Das war die Idee. Das ist der alte Kritiker oder bürgerliche Kritik, hat man gesagt. Und ja, jetzt hat sich, meine Dissertation ist 20, 25 Jahre her, da war das schon in Auflösung und jetzt ist es nochmal mit Social Media nochmal einige Schritte weitergegangen.
Kannst du noch Platten hören oder Bücher lesen ohne dein Kritikerohr? Geht das dann überhaupt noch?
Ja, also Musik hören auf jeden Fall.
Ich fahre bei der Auswahl von Büchern. Ich denke mir das oft, ich habe so viele Bücher am Stapel, die ich lesen will und dann habe ich da meine Liste, was mache ich zuerst, was mache ich danach?
Bei der Auswahl von Büchern ist es echt schwierig. Es gibt so Sommerferien, also Sommerurlaubslektüre, da gibt es dann Bücher, die man sich vor Jahren gekauft hat, nie gelesen hat. Und über Weihnachten vielleicht. Aber das ist echt, also da ist es tatsächlich so, dass die Neuerscheinungen mir das vorgeben. Aber ich finde es auch nicht schlimm. Also ich leide nicht darunter. Wenn das Buch wirklich schlecht ist, dann und ich muss es nicht unbedingt rezensieren, dann lege ich es auch mittlerweile nach 20, 30 Seiten weg.
Mhm. Ja. Das ist sympathisch, das mache ich auch immer.
Ja, immer mehr. Ich bereue es ein bisschen.
Was, ist wirklich? Nein, das ist gut. Wir haben nicht mehr so viel Lebenszeit.
Es gibt einzelne. Es gibt immer wieder Bücher, wo man sich dann denkt, man kämpft weiter und es gibt die Bücher, wo nach 100, 150 Seiten auf einmal doch noch was passiert oder sich was ändert oder irgendwas in Bewegung kommt, ob jetzt inhaltlich oder sprachlich. Aber die sind so selten, das muss man, glaube ich, in Kauf nehmen. Also dass es noch besser wird.
Ist selten der Fall, oder?
Ja, die meisten Romane hat jemand eine Idee und hat die im Roman einen Verlag gepitcht und hat diese Geschichte und die fängt halt an und die Sprache wird über 200 Seiten durchgezogen, da tut sie dann eh nichts mehr. Wenn man 20, 30 Seiten nichts dran findet, dann kann man es auch gut sein lassen.
Mhm. Ja. Was hältst du von so Kritiken, soll es ja geben, auch in Österreich, wo man merkt, eigentlich ist dem Kritiker, egal jetzt Musik oder Literatur, das Kunstwerk gar nicht mehr so wichtig, sondern es ist ihm eher wichtig, dass seine Kritik ein schöner Text ist, den dann alle als pfiffig empfinden.
Ich habe keine Ahnung, von wem jetzt da die Rede ist, aber
wirklich nicht, oder war das jetzt ironisch? Natürlich. Ich finde deine Kritiken sehr, sehr nüchtern und meistens wohlwollend. Also ich hätte jetzt auch getippt, dass du viele Sachen, die dir nicht gefallen, dann einfach gar nichts drüber schreibst.
Genau, lieber so als, ich meine, Verriss ist gut und schön. Die Leute lesen gerne Verrisse und es schreibt sich gut, aber es schreibt sich auch sehr leicht. Es ist eigentlich wahnsinnig einfach, einen Verriss zu schreiben, der so ein bisschen ins Beleidigende vielleicht schon reingeht. Intelligent loben ist eigentlich viel schwieriger. Und ich glaube, dass solche Sachen, wenn der Kritiker sich quasi selbst mehr oder weniger ausdrücken oder verwirklichen will, das kommt einfach mit der Zeit, wenn man das jahrzehntelang macht und immer wieder kriegt man den neuen heißen Scheiß in der Musik serviert oder diesen neuen Roman, den man lesen muss, man kennt es dann von der Art halt schon sehr oft und in einer gewissen Weise hat jeder Beruf seine Deformation, die er mit sich bringt und ja, klar, davon muss man sich halt versuchen, immer wieder mal frei zu machen und irgendwie. Aber ja, es ist eine schwierige Thematik. Ich habe mir auch oft gedacht, mit knapp, jetzt bin ich Ende 40, mit ein bisschen über 30 habe ich mir gedacht, jetzt werde ich wahrscheinlich immer mehr Literatur machen und weniger Musik, weil Musik, ja, da hat es auch so Phasen gegeben, wo man halt ein Jahr, wo man halt relativ wenig angesprochen hat. Aber das hat sich komischerweise wieder geändert und finde, ob im Mainstream oder in den kleinsten Nischen immer wieder, findet man Sachen, die interessant sind und die einem gefallen einfach, ja.
Ist es bei dir so, dass da, es hat mir oft so, dass das der Künstler selber, der Autor, Musiker, wurscht, dass das Gesamtwerk, was der schon vorher veröffentlicht hat, so mit reinrutscht in das jetzige, was ich halt rezipiere. Also ich höre mir lieber generell eine mittelgute Bruce Springsteen-Platten an, ist bei mir so passiert, glaube ich, als irgendwas ganz, ganz Neues, wo alle schreiben, das musst du jetzt auch hören, dass die Geschichte davor irgendwie mitspielt. Man kann das oft nicht trennen, Werk und Werk gleichgesetzt nebeneinander stellen. Hast du das arterweise oder musst du dich da bewusst davon verabschieden, du liest jetzt das Werk von dem und dem Autor, den du schon lange bewunderst?
Ja, das lese ich sowieso wieder und höre mir die Platten wieder an, aber ich bin jetzt kein Komplettist, der sich alles anhören muss. Ich bin jetzt, also es gibt echt wenige, sagen wir mal eher Bands, in der Musik ist das Fantum stärker, sicherlich, oder die Fanbindung. Selbst leider Gottes die Bands, die ich extrem verehre, irgendwann einmal verliert man als Kritiker die Fanperspektive, wenn man merkt, okay, das ist jetzt schon super eh noch, aber das ist natürlich jetzt die 17. das 17. Brian Ferry Solo-Album, das ist das 14. Pet Shop Boys-Album und ich habe sie interviewen dürfen und das ist toll, aber da hören wir dann öfters doch lieber was im Wechsel, die alten und was Neues an. Eigentlich die Abwechslung macht es, ja.
Da möchte ich jetzt gleich ein Lied reinschieben, weil du hast die Pet Shop Boys erwähnt und das ist genau die Thematik. Es gibt von den Pet Shop Boys ein Lied, das heißt Your Early Stuff, wo sie singen, dass sie immer wieder hören, dass das alte Zeug eigentlich erleibend war.
Ja.
Nicht ausgesprochen, aber natürlich mitgedacht, das Neuere kenne ich nicht oder das Neuere ist nicht mehr so gut. Wobei das stammt diese Aussage nicht von Kritikern, sondern das hat der Neil Tennant gesagt, das haben ihm die Taxifahrer immer gesagt. Also wenn die chauffiert haben, haben sie gefragt, wer er ist. Und dann hat er gesagt, Pet Shop Boys. Und gesagt, ja, ich kenne ein paar alte Sachen. Ja. Spielen wir das jetzt einmal.
You've been around, but you don't look too rough. And I still quite like some of your early stuff. It's bad in a good way, if you know what I mean. The sound of those old machines. You've been around, but you don't look too rough. And I still quite like some of your early stuff. You've been around, but you don't look too rough. And I still quite like some of your early stuff. Suppose you're more or less retired now. I think I read somewhere how you've written a book or a film score. That you'll come back for more.
Wurdest du schon, glaubst du, wirst du oft so ein bisschen angeschleimt von Künstlern, weil sie sich dann eine bessere Kritik erhoffen?
Nein, und das ist der Standortvorteil oder Nachteil Wales, ist das ja gut, weil ich treffe relativ wenig Künstler so in Person und passiert kaum.
Ja, Oberösterreich ist ein starkes Pflaster, ne?
Ja, schon, aber angegangen wird man ja zuerst von Pressemenschen, Promomenschen, die es aber auch immer weniger gibt. Das müssen dann eh oft schon die Musiker selber machen, ihre eigene PR-Arbeit. Das ist ja alles sehr traurig und drum ist man leidet eigentlich immer mit und dass die das machen müssen selber und eingeschleimt wird das selber. Sie versuchen halt einfach Interesse zu wecken für das und das Mail von 37 Mails pro Tag wollen sie sein, das auffällt. Ja.
Und ist dir schon mal Aggression entgegengeschlagen nach negativen Kritiken?
Ja, ein, zwei Mal, aber das passiert so selten. Aber das kann man dann auch wieder gut sein lassen. Also in dem einen Fall, der mir jetzt eingefallen ist, da war es doch ein bisschen heftiger, aber das hat man mittlerweile ganz, ganz gut geklärt und auch mit der Person wieder gut hinbekommen. Und ja.
Namensnennung unerwünscht jetzt?
Völlig unerwünscht, ja.
Okay, schade.
Österreichischer Musiker, aber egal.
Ja. Aber du kannst dir quasi aussuchen, was du kritisierst. Also das ist nicht irgendwo vorgeschrieben, du kannst das frei wählen.
Genau, das ist die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird. Mhm. Genau, das ist so, weil also das wird wieder vom Falter vorgeschrieben. Natürlich redet man sich mit Kollegen spricht man sich ab, wer was bespricht und das, aber es ist nichts Pflicht, so quasi. Auch die armen Kleinverlegerinnen und Kleinverleger, die dann immer sagen, jetzt sind schon wieder lauter Hansa-Bücher und Rogold-Bücher besprochen, die tun oft so, als ob wir das irgendwie machen müssten oder bestochen werden von den großen Verlagen, weil es dann nicht oft halt wirklich, natürlich sammeln sich viele gute Autoren dort, ja, wo ein bisschen mehr Geld ist oder mehr Dienstmöglichkeiten, Verkaufsmöglichkeiten. Ja.
Na, ich habe die Frage bewusst gestellt, weil ich habe mal eine Kritik gelesen, wo ich mich frage, warum jemand das kritisiert. Also das war eine Kritik der vorletzten Wanderplatte. Und da habe ich dann gelesen, dass derjenige kritisiert, dass kein einziges musiktheoretisch wertvolles Gitarrenbanding auf dem neuen Wanderalbum zu hören ist. Also, dass da sozusagen keine gescheiten Solis vorkommen und so weiter. Ne? Wo ich mich dann frage, das wäre eine Themenverfehlung. Also, wenn man sagt, Wanderästhetisch ist keine Band, die jetzt nach Gitarrentechnik so Ausschau hält oder wo ein Solo eine bestimmte Rolle hat. Ne? Warum derjenige das dann kritisiert? Muss er es kritisieren? Das ist ja dann am Thema vorbei, ne?
Finde ich aber super. Gerade so Missverständnisse oder ein Thema vorbei, das gibt es zu selten. Das meiste ist ja die meisten Wanderkritiken der letzten Jahre lesen sich vermutlich ähnlich. Finde ich schön, wenn man es raussticht, auch wenn es vielleicht eine Themenverfehlung ist.
Weil es nicht erwartbar ist.
Genau.
Ja. Woraus leitet man eigentlich den Anspruch ab, Kritiker zu sein? Ich meine, das ist jetzt du brauchst da keinen Gewerbeschein. Und du schreibst, selber hast diesen Weltreiseführer geschrieben, behauptest da von dir, du bist kein Literat, du bist wahrscheinlich auch kein Musiker, oder doch?
Nein, ich bin tatsächlich, das ist ja lustig. Ja. Den müssen wir auch kurz ansprechen. Das ist früher, das ist passiert heute selten, aber früher ist öfters gesagt worden, ja, Musikkritiker sind gescheiterte Musiker, ne? Wo es selbst nicht gereicht hat, und jetzt hassen sie deshalb die Musiker, die erfolgreich sind und wollen denen eins reinwürgen. Ich bin tatsächlich der Einzige, zumindest in meinem Haushalt, der kein Instrument spielt. Aber musikalisches Verständnis ist da, Rhythmusgefühl, also ich habe eine brachliegende DJ-Karriere, die vor 20 Jahren ungefähr geendet ist, legt nur 2-3 Mal im Jahr auf und kann behaupten, Altersheim zum Schwingen bringen zu können, im Zweifelsfall. Aber kein Band-Hintergrund und kein Musikschul-Background. Man rutscht da so rein, bin die Kleinkriminalität. Mhm. Ja.
Na, vielleicht siehst du dich dann auch so als eine Art Begleiter beim Hören eines Albums oder beim Lesen eines Buches. Ne? Also weniger als jemand, der vorschreibt, gut, schlecht, Geschmack, hier und da.
Das schon. Also was ich oft höre und was ich eigentlich gerne höre, ist, wenn Leute sagen, ja, also sie lesen gerne meine Kritiken, weil sie dann sehen, okay, das ist wahrscheinlich was für mich, das Buch oder nicht. Ja? Mhm. Und wenn sie öfters meine Rezensionen lesen, und dann hat man vielleicht schon ein bisschen ähnlichen Geschmack oder Gespür dafür, was das sein könnte. Mhm.
Wir spielen wieder ein Lied, besonders gemeine Kritik war das, von The Clash, Garage Land. Da haben The Clash ihre ersten Singles veröffentlicht und da hat dann einer geschrieben, ja, The Clash sind eine Garage Band und das Beste wäre, sie bleiben in der Garage und sie tragen dann den Auto auf und dann ersticken sie alle an den Abgasen.
Ja, schön.
Also es wurde ihnen der Tod gewünscht und dann haben sie reagiert mit dem Lied Garage Land. Warum glaubst du, du hast es vorher schon erwähnt, warum glaubst du, gibt es so ein Interesse an Verrissen? Warum mögen das die Leute gern?
Wenn man ja, was Bösartiges tragen wir alle in uns. Und es ist natürlich, hat auch was mit Fallhöhe zu tun. Also ich finde, Friss ist einer dann interessant, wenn es arrivierte Künstler sind, die vielleicht schon irgendwo gerade dann eh in der Stadthalle auftreten, die Hallen sind voll, und es denen reinzusagen oder zu sagen, oder irgendwie vom Thron zu stoßen, das ja, das macht dann einfach Spaß. Ne?
Also,
aber ich für mich selber finde die Form jetzt eh nicht so wahnsinnig interessant. Ich habe ab und zu Verrisse geschrieben, tatsächlich es ist eigentlich uninteressant, Verrisse zu schreiben von neuen Bands, weil die kennt niemand. Warum soll man eine neue Band verreisen? Lassen wir es lieber liegen. Ich habe es trotzdem immer wieder mal gemacht, so alle 2-3 Jahre. Und mir ist selber dann also aufgefallen, das sind Bands oft, bei denen man schon im ersten Album ein bisschen was gespürt hat, was das werden könnte, aber es ist noch nicht das gewesen. Und das waren oft Bands, wo ich beim 3., 4. Album auch noch dabei war, und auf einmal war es super. Also das kommt vor. Das finde ich eigentlich, so, diese Art von Verriss finde ich sympathischer.
Ja, aber eine Kritik von mir. Wenn jetzt niemand über die Band schreibt bis zum 4. Album, dann gibt es die Band ja nicht mehr beim 4. Album, ne?
Ja, darum habe ich es verrissen im ersten. Vielleicht war das ganz wichtig. Vielleicht war das ganz wichtig, ja.
Also der Klassiker, Hauptsache es wird irgendwas geschrieben.
Ja, was? Das stimmt. Also diese Geschichte für euch, dass nichts geschrieben wurde über das letzte Album, beziehungsweise dann mit 2 Jahren Abstand, das muss eine Neuerscheinung werden, das ist absolut niederschmetternd.
Na, wir haben uns da wirklich mehr erwartet damals, gell?
Ja, also, das war immer meine Vision. Also ich hatte da so ein paar Kritiker von verschiedensten Medien, und da hat man gedacht, ich würde mir das so wünschen, dass die jetzt was schreiben. Das war aber dann nie so. Ja. Und dadurch habe ich aber dann eigentlich, konnte ich dann nicht ganz genießen, den Anklang der normalen Menschen. Mhm. Ja. Schade eigentlich. Ne?
Das ist eigentlich total bizarr, das hört man glaube ich selten. Also dass wirklich eine gute Kritik wichtiger ist als jetzt ein volles Haus oder beglückte Menschen beim Konzert, das ist schon sehr...
Fast schon ein bisschen elitär.
Sehr schräg.
Nein, es ist ich distanziere mich hiermit auch von dieser Denkweise, aber ich war dem halt verfallen. Ne?
Ja.
Ja, also man wird halt manchmal gescheiter im Leben. Ja. Ist das überhaupt noch zeitgemäß zu kritisieren? Man ist ja dann vielleicht verletzend. Ich meine, du bist ja eigentlich ein wohlwollender Kritiker. Jetzt könnte man sagen, man muss ja jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Also insofern auch den Künstler mit dem, was er schafft.
Stimmt. Also bei mir, manche Kollegen sagen, ich könnte es drücken ein bisschen böser schreiben. Also selbst deine Verrisse sind ja irgendwie noch wohlwollend oder nett. Aber es bringt ja nichts. Also ich versuche immer, das jeweilige Werk, das halt da am Tisch liegt, ob das jetzt eine Platte ist oder ein Buch, irgendwann dem zu messen, was meines Erachtens die Person damit erreichen wollte, und ist es dann gelungen oder nicht gelungen. Das ist sowieso nie betrachtet eigentlich. Das ist uns noch nicht untergekommen, dass man sagt, man darf jetzt eigentlich nicht mehr kritisieren, weil es könnte ja jemand verletzen. Soweit sind wir noch nicht, aber es ist natürlich schon, und das ist auch in meiner Diss vor 20 Jahren schon vorgekommen, dass halt die Kultur des Lobens, des Primärlobens, ja, mit dem Internet schwer überhand genommen hat, und dass halt dann Buchseiten im Internet, man da auch selber Rezensionen schreiben kann und so weiter und so fort, oder jetzt Leute halt Buchblogger sind oder überhaupt nur auf Instagram irgendwie vor einer Bücherwand Buch in die Kamera halten und schön fotografieren, und das ist halt Kritik. Ja, da sind wir dann schon an ziemlichen Endpunkt angelangt, weil da geht es halt inhaltlich um gar nichts mehr, sondern halt nur, wie das Cover ausschaut und vielleicht wie der Titel ist. Ja.
Na, ich habe das wo gelesen, also in so ein Mini-Essay, und da hat es irgendwie geheißen, das passt eigentlich überhaupt nicht mehr in unsere Zeit oder an die Ansprüche, die wir mittlerweile in unserer Gesellschaft haben, dass man sagt, man muss jeden so akzeptieren, wie er ist, und eigentlich ist es daher gar nicht so gut, irgendwas jetzt negativ zu kritisieren, weil ja alles irgendwie seine Berechtigung hat. Ja.
Ja,
aber das, umgekehrt.
Das hat der Autor jetzt halt nicht besser geschafft, oder was soll man da schreiben? Ja?
So wenn man sagt, nicht sagt, jemand ist dick, sondern jemand ist halt krankhaft adipös, so kann man ja auch sagen, irgendjemand ist...
Mehrgewichtig, glaube ich.
Ja, mehrgewichtig, ja, und dann kann man halt sagen, er ist jetzt irgendwie ein Künstler im Werden oder sowas, ja, oder, ja, aber ist noch nicht so, ne.
Ich glaube, gerade wenn man so umschreibt, das klingt dann besonders böse, wenn man es eigentlich richtig lesen kann, oder?
Ja, eh.
Da könnte man eigentlich einen schönen Verriss aus sowas basteln, als eigentlich eine Sprache, die nicht verletzen soll, und das klingt dann besonders verletzend. Das wäre mal interessant.
Ja? Habe ich dir jetzt einen Input geliefert? Ein Song, mein Lieblingssong von heute. Guns N' Roses.
Gott. Jawohl. Gehst du aufs Konzert? Kummer, ja, oder? Ich glaube im Juli.
Ja, Vorband Sex Pistols.
Ja, genau. Geht's hier? Irgendwer von euch?
Nein, eher nicht.
Kein Kommentar.
war schon Kritik, ne?
Ich finde November Rain super und wenn ich mir einmal im Jahr oder alle zwei Jahre mit November Rain anhöre, dann sind das, glaube ich, 8 oder 9 Minuten und das passt dann für mich. Mehr brauche ich nicht.
Ja. Da spielen wir es, weil ich finde die Nummer sehr gut, nämlich.
Die ist super und die ist nämlich auch so ungefiltert, nämlich da spricht ja direkt die Kritik an, also nennt sie beim Namen und bei welcher Musikzeitschrift sie schreiben. Und interessant ist halt, ich meine, die waren ja damals die Größten, ne? Und gleichzeitig waren sie auch so verletzlich. Ne? Mhm.
Viele Beep-Wörter kommen vor.
Das ist das Schlimmste ist übrigens wahnsinnig, es gibt ja so selten, es gibt, dass wirklich ein Autor oder Autorin Erfolg hat im deutschsprachigen Raum oder aus Österreich. Das Schlimmste sind die eh wahnsinnig viele Bücher verkaufen, dann aber unbedingt auch noch von der Kritik geliebt werden wollen und die würden dann echt für eine gute Rezension noch ermorden, wenn sie die auch noch bekommen würden. Ja? Das in der ähnliche Kategorie fallen wahrscheinlich Guns N' Roses in ihrer Hochphase. Ja?
Genau. Bekommen den Mut nicht voll, ne?
Ja, oder man sieht eigentlich, was für unsere Typen das war. Das waren hinter der harten Schale.
Na, und dann hat er sogar einen Journalist, glaube ich, ihm angeboten, dass er in den Ring steigt mit ihm, nämlich wortwörtlich, oder?
Das kann sein. Der hat ja öfter gesagt zu verschiedensten Leuten. Ich glaube, zum Mötley Crüe-Sänger und zum Kurt Cobain oder was auch immer. Der hat gesagt, na komm, mach mal einen Fight. Und immer, wenn die es dann annehmen wollten, wollte das nicht. Ja?
Das war dann aber nichts. Aber also, da gab es ein Angebot an ihn.
Ein bisschen ein Großmaul.
Fighten, ne? Ja. Aber kann man sich Axl Rose im Ring vorstellen und dann noch Kurt Cobain dazu? Das wäre eine großartige Vorstellung, oder?
Na gut. Na gut. Get in the ring, motherfucker. For all you punks in the press that want to start shit by printing lines instead of the things we said. That means you, Andy Sesher at Hit Parader, Circus Magazine, Mick Wall at Kerrang, Bob Guccione Jr. at Spin. What, you pissed off because your dad gets more pussy than you? Fuck you! Suck my fucking dick! You'd be ripping off the fucking kids while they be paying their hard-earned money to read about the bands they want to know about. Printing lies, starting controversy, you want to antagonize me? Antagonize me, motherfucker! Get in the ring, motherfucker, and I'll kick your bitchy little ass, punk!
Es ist oft die Rede, habe ich als Vorbereitung für heute gehört, die Krise der Literaturkritik.
Ja, das gibt es lustigerweise immer. Da habe ich jetzt tatsächlich selbst in meiner Disc kurz nachlesen müssen, was war das eigentlich. Das hat schon, glaube ich, im 19. Jahrhundert einmal gegeben, vor allem dann in den späten 60ern, Anfang der 70er, also ein bisschen so progressive Kreise, den Unis auch ein wenig in die kulturelle Diskussion einsteigen wollten und die haben halt dann den Reich-Ranicki und so weiter kritisiert, weil das bürgerliche Kritik ist und weil das halt nur das Bürgerliche nur quasi diese Werte weitergibt und das von links quasi gekommen ist, dann abgeebbt nach ein paar Jahren. Und naja, die moderne Krise der Literaturkritik ist halt einfach durch die immer mehr Medien, die halt dem Buch die Aufmerksamkeit wegnehmen und dementsprechend auch der Literaturkritik, weil wo man hinschaut jetzt in sämtlichen Medien, es ist einfach weniger Platz, auch im Vergleich zu der Zeit, als ich vor 20 Jahren oder ein bisschen mehr angefangen habe zu schreiben, war auch noch mehr Platz für Buchbesprechungen. Ich beschwere mich nicht. Ist immer noch was da, aber es ist halt schon, es wird noch so ein bisschen mitgeschleppt, die Literaturkritik, sage ich mal so, aus einem gewissen Verständnis davon, dass das schon wichtig ist. Ne? Aber andere Sachen kriegen mehr Raum.
Aber ist das so, wie die Leute eh schon selber alle quasi Kritiker werden? In Social Media oder was auch immer? Jeder Chatroom hat seinen eigenen Superstar?
Naja, nein, das hat schon damit zu tun, dass einfach die Umfänge halt weniger werden, weil halt das Papier immer teurer wird und weil die Zeitungen sparen müssen und so weiter. Und das kommt natürlich auch noch dazu, dass jeder sein Kritiker ist.
Und wenn uns das dann alles noch zu anstrengend ist, dann bleibt wohl nur noch ein Beruf, Musikjournalist, weil dann können wir auch weiter gratis auf Konzerte gehen und ganz hinten an der Bar gelangweilt in der Ecke stehen. Und dann wird jede Band vermissen, schlecht gemacht und ausgelacht,
ist nur fair, weil wir haben's damals schließlich auch nicht weit gebracht. Dann besorgen wir uns DJ-Pseudonyme mit Humor und spielen wochenends den Leuten unsere Lieblingsplatten vor. Das waren nur ein paar Möglichkeiten, wir kennen noch mindestens drei. Das Musikbusiness hat sicher noch einen Platz auch für uns frei. Ja, was immer auch geschieht, wir bleiben unserer Branche treu. Das Musikbusiness hat sicher